Genau. In diesem Moment, also während du diesen Satz hier hörst, hat dein Gerät gerade einen total chaotischen, unsichtbaren Sturm aus elektrischen Impulsen abgefeuert.
Oh ja, und zwar hunderte von Fragen in ein Netzwerk gerufen, Sicherheitsprotokolle mit Servern ausgehandelt, die tausende Kilometer entfernt stehen.
Und fragmentierte Datenpakete wieder zusammengesetzt. Und das alles, in weniger Zeit, als du brauchst, um mit der Wimper zu zucken.
Es ist wirklich eine extrem überzeugende Illusion von Einfachheit, ne? Wir sehen im Grunde nur diese reibungslose Oberfläche.
Du tippst eine Adresse ein, drückst Enter, zack, die Webseite ist da.
Genau, aber darunter verbirgt sich halt ein hochkomplexes, total streng orchestriertes Chaos.
Und exakt dieses Chaos wollen wir heute mal entschlüsseln. Also willkommen zu unserer heutigen Session, dieser Deep Dive Analyse.
Hallo zusammen.
Unsere Mission heute basiert auf einem ja wirklich massiven Dokumentarium, nämlich den gesammelten Notizen einer Abschlussprüfung für Kommunikations- und Netzwerktechnik.
Ein ziemlich dicker Stapel Material, ja.
Oh ja. Und wir wollen heute einfach mal die Zeit verlangsamen und uns ansehen, was in dieser einen verdammten Millisekunde eigentlich so mechanisch passiert. Lass uns da direkt mal an der Basis anfangen.
Sehr gerne. Bevor Geräte überhaupt miteinander reden können, brauchen sie ja gemeinsame Spielregeln.
Genau. Und die Notizen starten da direkt mit zwei Modellen. Dem OSI-Modell mit 7 Schichten und dem TCP/IP-Modell mit 4 Schichten. Es gibt da in den Notizen diese netten Merksätze für Prüfungen, ne?
Ah ja, den kenne ich. Für OSI ist das, alle deutschen Studenten trinken verschiedene Sorten Bier.
Richtig. Also Anwendung, Darstellung, Sitzung, Transport, Vermittlung, Sicherung und Bitübertragung. Alles schön und gut, aber wenn TCP/IP doch eigentlich das ist, was in der Praxis das moderne Internet antreibt.
Und die Schichten ja auch viel pragmatischer zusammenfasst. Genau.
Ja, warum quälen wir uns dann überhaupt noch mit diesen 7 theoretischen OSI-Schichten herum?
Weil das OSI-Modell quasi dein ultimatives Diagnosewerkzeug ist. Also TCP/IP sagt uns, wie Daten fließen, aber OSI hilft uns, Fehler zu isolieren, wenn sie eben mal nicht fließen.
Okay.
Der faszinierende Punkt liegt da ganz unten in der Architektur. OSI trennt nämlich die untersten beiden Schichten ganz strikt voneinander.
Also Schicht 1 und 2?
Richtig. Schicht 1, das ist die Bitübertragung, also die reinen elektrischen Signale, das Kupferkabel oder das Glasfaserkabel. Und Schicht 2 ist die Sicherungsschicht, wo wir die logischen Adressen der Hardware auf dem Switch haben.
Und TCP/IP schmeißt das einfach zusammen.
Genau, das wirft beides in einen Topf namens Netzwerkzugriff.
Ah, das heißt, wenn jetzt in einem Rechenzentrum ein Server offline geht, hilft mir TCP/IP eigentlich nicht weiter, weil es einfach zu ungenau ist.
Exakt. Als Administrator musst du die Kausalität kennen, ne? Ist jetzt das Kabel durchgeschnitten oder der Stecker kaputt?
Das wäre dann ein Schicht-1-Problem.
Genau. Oder ist das Kabel völlig intakt, aber der Switchboard ist falsch konfiguriert und blockiert die Hardware-Adresse? Das ist dann ein Schicht-2-Problem.
Ohne OSI würdest du bei der Fehlersuche also komplett im Dunkeln tappen. Verstehe.
So sieht's aus.
Okay, das leuchtet ein. Lass uns mal auf dieser Schicht 2 bleiben, also im lokalen Netzwerk. Sagen wir, ich stecke jetzt mein Kabel in den Switch im Büro. Jeder Netzwerkkarte ist ja ab Werk so eine sogenannte MAC-Adresse fest eingebrannt, oder?
Genau, so eine Art physischer Fingerabdruck.
Ja, aber wie finden die Geräte sich dann in diesem Raum?
Der Switch in der Mitte ist ja quasi das Gehirn des Raumes. Er baut sich eine MAC-Adresstabelle auf. Er merkt sich schlichtweg, okay, an Port 5 hängt die MAC-Adresse von PCA, an Port 12 hängt die von PCB.
Aber warte mal, was passiert in der allerersten Sekunde? Also wenn der Switch noch komplett leer ist und keine Ahnung hat, wer wo hängt?
Ah, dann greift er zu einer ziemlich brachialen Methode. Wenn ein Datenpaket, also ein Frame, ankommt und der Switch die Ziel-MAC-Adresse nicht kennt, macht er ein sogenanntes Unknown Unicast Flooding.
Flooding. Er flutet das Netzwerk.
Richtig. Er kopiert das Paket und ballert das einfach an alle aktiven Ports raus, so nach dem Motto, irgendwer wird schon das richtige Gerät sein und antworten.
Okay, krass. Aber wenn der Switch die Pakete flutet, muss mein PC ja überhaupt erst mal wissen, welche MAC-Adresse er als Ziel eintragen soll. Ich als Nutzer kenne ja immer nur IP-Adressen.
Das ist ein guter Punkt.
Also ich weiß zum Beispiel, der Drucker hat die IP 192.168.1.50. Aber ich habe doch absolut keine Ahnung, wie seine eingebrannte MAC-Adresse lautet. Wie löst das Netzwerk das?
Dafür gibt es einen wirklich genialen Übersetzungsmechanismus namens ARP, also das Address Resolution Protocol. Stell dir einfach vor, du stehst in einem Großraumbüro und willst Meyer eine Akte geben.
Okay.
Du weißt, er heißt Meyer, das ist quasi die IP-Adresse, aber du weißt nicht, wie er aussieht, das ist die MAC-Adresse. Was machst du da?
Ich rufe wahrscheinlich laut in den Raum, wer von euch ist Meyer?
Exakt, das macht dein PC. Er schickt einen ARP-Broadcast. Das ist eine ganz spezielle Zieladresse, die nur aus Fs besteht.
Also FF, Doppelpunkt FF und so weiter.
Genau. Und das zwingt wirklich jedes einzelne Gerät im lokalen Netzwerk, sich dieses Paket anzuhören. Dein PC brüllt also digital in den Raum. Wer hat die IP-Adresse 192.168.1.50? Bitte melde dich mit deiner MAC-Adresse.
Wahnsinn. Und die anderen PCs?
Die schauen sich das alle an, sehen, ich habe eine andere IP und werfen das Paket lautlos weg. Nur der Drucker erkennt seine eigene IP und schickt dann eine gezielte, leise Unicast-Antwort direkt an deinen PC zurück.
So nach dem Motto, hier ich bin's und das ist meine MAC-Adresse.
Richtig.
Und während dieser ganzen Suchaktion, was passiert eigentlich mit meinen Daten, die ich drucken wollte?
Die werden auf deinem PC im Arbeitsspeicher gepuffert. Die warten quasi in einer Warteschlange, bis die Adressierung komplett ist. Erst wenn die MAC-Adresse da ist, wird das Paket geschnürt und losgeschickt.
Okay, so haben wir also diese lokalen 100 PCs im Büro miteinander verbunden. Aber was passiert denn, wenn wir diesen Raum mal verlassen wollen? Also wenn mein PC mit einem Server in, sagen wir mal, Japan sprechen will?
Dann reicht die MAC-Adresse nicht mehr. Die MAC-Tabelle von unserem Switch müsste sich ja sonst jedes Gerät auf dem Planeten merken.
Ja, das ist ja physisch völlig unmöglich. Wie löst man diese Skalierungskrise?
Wir verlassen die physikalische Ebene und wechseln auf Schicht 3, zu den logischen Adressen, den IP-Adressen.
Ah, okay.
Weil eine MAC-Adresse sagt nur, wer du bist, eine IP-Adresse sagt aber, wo auf der Welt du dich genau befindest. Sie ist hierarchisch aufgebaut, damit man Routen durch das gesamte Internet planen kann.
Und hier stoßen wir laut den Unterlagen auf ein massives Problem, oder? Das klassische IPv4 hat einfach nicht genug Adressen für all unsere Smartphones, Kühlschränke, Autos und so weiter.
Genau, uns gehen schlicht die Nummern aus. Deswegen der Wechsel zu IPv6. Das ist 128 Bit lang statt 32 Bit, alles hexadezimal mit Doppelpunkten.
Ja, und die Quellen betonen da immer diesen 64-Trenner. Man schneidet diese gigantische Adresse einfach exakt in der Mitte durch, ne?
Richtig. Die vorderen 64 Bit sind das Netzwerk, also quasi die Straße. Und die hinteren 64 Bit sind der Host, also die Hausnummer.
Okay, aber wie bekommt mein Gerät eigentlich so eine IP-Adresse zugewiesen? Früher, also in den 90ern, musste man das ja noch manuell eintippen. Das war ja furchtbar.
Oh ja. Heute läuft das zum Glück völlig automatisiert über DHCP, das Dynamic Host Configuration Protocol.
Das ist dieser vierstufige Prozess, oder? DORA genannt.
Genau. Discover, Offer, Request, Acknowledge. Am besten kann man sich das eigentlich wie so eine Wohnungssuche in einer neuen Stadt vorstellen.
Oh, das musst du mir erklären. Wohnungssuche und DHCP.
Also, wenn dein Laptop sich mit dem WLAN verbindet, ist er quasi neu in der Stadt. Er hat keine Adresse. Also ruft er wieder laut per Broadcast in den Raum. Hallo, ich bin neu hier. Ich brauche eine Adresse.
Ah, und das ist das DHCP-Discover.
Richtig. Der Makler der Stadt, also der DHCP-Server, hört das, schaut in seine Kartei und sagt, pass auf, ich hätte hier die IP-Adresse .50 für dich. Du kannst sie für 24 Stunden mieten.
Das ist dann das Offer inklusive der Lease-Dauer.
Genau. Dein Laptop antwortet dann, perfekt, die nehme ich. Das ist der Request. Und daraufhin händigt der Server den virtuellen Schlüssel aus und protokolliert die Vergabe.
Das Acknowledge, das ACK. Das heißt aber, ich miete meine IP-Adresse wirklich nur auf Zeit.
Absolut. Das verhindert einfach, dass Adressen von Geräten blockiert werden, die das Netzwerk längst schon wieder verlassen haben. Wenn du aus dem WLAN gehst, läuft der Mietvertrag aus.
Und die Adresse wird für den nächsten freigegeben.
Macht total Sinn. Und der Server gibt mir dann auch gleich die Adresse vom DNS-Server mit, oder?
Genau so ist es. Ah, DNS. das Domain Name System, das absolute Rückgrat für uns Menschen. Wir wollen ja nicht 142.250 und so weiter eintippen, sondern einfach google.com.
DNS ist quasi das Adressbuch, das Namen in IPs übersetzt.
Genau, bei IPv4 heißt das in den Einträgen A-Record, bei IPv6 AAAA-Record. Aber lass uns mal kurz bei IPv6 bleiben. Da gibt es nämlich einen Punkt in den Quellen, der mich echt stutzig gemacht hat.
Welcher?
Da wird ein Prozess namens SLAAC beschrieben. Stateless Address Auto Configuration. Da hört der Laptop einfach dem Router zu und bastelt sich aus dem Netzwerkpräfix und seiner eigenen MAC-Adresse völlig selbstständig eine eigene IPv6-Adresse.
Ja, ein sehr eleganter Prozess.
Aber wenn mein Gerät das komplett alleine kann, wieso steht dann im Lehrplan überhaupt noch ein ganzes Kapitel über DHCP für IPv6? Wozu brauche ich das dann noch?
Das ist ein sehr scharfer Blick auf das Protokolldesign von dir. Die Lösung liegt im Unterschied zwischen Stateless und Stateful DHCPv6, wie das Diagramm in den Notizen auch zeigt.
Okay, also zwei verschiedene Arten.
Genau. Ja, bei SLAC generiert der Client seine Adresse selbst. Das nimmt extrem viel Last vom Server. Aber eine IP-Adresse allein reicht dir ja nicht zum Surfen.
Stimmt, ich brauche noch den DNS-Server.
Exakt. Den DNS-Server kann sich der Laptop nämlich nicht einfach selbst ausdenken. Er braucht also trotzdem Hilfe. Und hier nutzt der Router das sogenannte O-Flag, das Other-Flag.
Was macht das O-Flag?
Er funkt in den Raum, generier dir deine IP ruhig selbst per SLAC, aber für die Zusatzinfos wie den DNS-Server frag bitte drüben beim DHCP-Server nach. Das ist Stateless DHCPv6.
Verstehe. Und Stateful?
Es gibt Unternehmensnetzwerke, die wollen volle Kontrolle. Dann setzt der Router das M-Flag, das Managed Flag. Das bedeutet, stopp, keine Eigeninitiative hier. Geh zum DHCP-Server und lass dir dort zentral eine Adresse zuteilen.
Ah, also eine arbeitsteilige Lösung, je nach Bedarf. Okay, wir haben jetzt also Adressen und Namen. Wie aber reisen die eigentlichen Daten? Auf der Transportschicht tauchen da immer wieder zwei gigantische Gegenspieler auf.
TCP und UDP?
Genau. Was ist da mechanisch eigentlich der Unterschied? Warum brauchen wir beide?
Das ist ein grundlegender architektonischer Kompromiss zwischen absoluter Zuverlässigkeit und maximaler Geschwindigkeit. Stell dir TCP, das Transmission Control Protocol, mal vor wie das Versenden eines hochwichtigen Vertrages per Einschreiben mit Rückschein.
Okay.
Bevor überhaupt ein einziges Wort übertragen wird, baut TCP eine feste Verbindung auf. Das nennt man den Drei-Wege-Handshake.
Ah, ist das dieses SYN-ACK?
Richtig. Der Client sagt, hallo, wollen wir reden? Das ist SYN. Der Server antwortet, ja, ich höre dich, lass uns reden, SYN-ACK. Und der Client bestätigt, super, dann fange ich jetzt an, AK.
Und erst dann fließen Daten.
Erst dann. Und jedes einzelne Paket bekommt eine Sequenznummer. Wenn Seite 4 auf dem Weg verloren geht, meldet der Empfänger sofort, hey, mir fehlt Seite 4.
Und der Sender schickt sie dann nochmal.
Genau. Kein Bit darf verloren gehen. Das ist halt essentiell für E-Mails oder Online-Banking.
Und am Ende wird die Verbindung genauso sauber wieder abgebaut.
Okay, das ist TCP. Und UDP, das User Datagram Protocol.
UDP ist das genaue Gegenteil. Es ist wie eine Live-Radiosendung. Der Sender strahlt das Signal einfach blind in die Welt hinaus.
Also kein Handshake. Kein Handshake, keine Empfangsbestätigung. Wenn du im Auto durch einen Tunnel fährst und 3 Sekunden der Sendung verpasst, wird der Moderator den Satz nicht für dich wiederholen.
Du hörst einfach ein Rauschen und es geht direkt weiter.
Genau.
Aber das klingt doch wahnsinnig fehleranfällig. Warum sollte man Daten einfach so blind abwerfen wollen?
Weil das ständige Bestätigen und Neuanfordern von Paketen wie bei TCP extrem viel Zeit kostet. Wenn du ein Videotelefonat führst und ein Datenpaket von deinem gesprochenen Wort geht verloren,
dann macht es keinen Sinn, das eine halbe Sekunde später nochmal anzufordern, oder? Dann wäre der Satz ja völlig aus dem Rhythmus.
Absolut. Bei Echtzeitanwendungen ist es besser, ein winziges Knacken in der Leitung zu haben, als eine massive Verzögerung. UDP opfert also Zuverlässigkeit für gnadenlose Geschwindigkeit.
Macht total Sinn. Und dazwischen operiert dann ICMP, dieses Diagnoseprotokoll, richtig? Pings und so weiter. Die Unterlagen erwähnen da Traceroute, um den Weg von Daten durch das Internet aufzuzeichnen.
Ja, ein sehr cooles Tool.
Aber wie genau spioniert Traceroot eigentlich diese ganzen Router auf dem Pfad aus?
Das ist im Grunde ein fantastischer Hacker-Trick, der zum Standard wurde. IP-Pakete haben ein Feld namens TTL, Time to Life.
Eine Art Lebensdauer?
Genau, in Form eines Zählers. Bei jedem Router, den das Paket passiert, wird der Zähler um 1 verringert. Fällt der Zähler auf 0, wirft der Router das Paket in den Müll und schickt eine ICMP-Fehlermeldung an den Absender, so nach dem Motto, Zeit abgelaufen.
Ah, um zu verhindern, dass Pakete endlos im Kreis fliegen, falls es einen Fehler gibt.
Exakt. Und Traceroot braucht es einfach. Es schickt das erste Paket mit einer TTL von exakt 1. Das Paket stirbt also absichtlich direkt beim allerersten Router.
Warte, das stirbt absichtlich?
Ja. Der erste Router wirft es weg, schickt eine Fehlermeldung und boom, wir haben seine Adresse. Dann schickt Traceroot ein Paket mit TTL 2. Das stirbt beim zweiten Router.
Wieder eine Fehlermeldung, wieder eine Adresse. Krass.
So tastet sich Traceroot künstlich Router für Router durch das gesamte Netz bis zum Ziel.
Genial. Wirklich clever. Okay, lass uns die Perspektive mal wechseln. Wir sind jetzt zurück in einem gigantischen Firmennetzwerk. Tausende dieser TCP- und UDP-Pakete jagen durch die Switches. Hunderte PCs feuern ARP-Broadcasts ab.
Oh ja, da droht schnell der totale Netzkollaps durch Überlastung.
Genau. Wie ziehen wir da logische Wände hoch?
Die Lösung auf Schicht 2 heißt VLANs, Virtual Local Area Networks. Anstatt 1000 PCs in einer einzigen riesigen Broadcast-Domäne zu haben, bei der jeder Schrei von allen 1000 gehört wird,
zerschneiden wir den Switch virtuell.
Ganz genau. Wir weisen Port 1 bis 10 dem VLAN-Buchhaltung zu und Port 11 bis 20 dem VLAN-Marketing. Wer in der Buchhaltung einen Broadcast sendet, bleibt auch in der Buchhaltung.
Das Marketing bekommt davon auf der Hardware-Ebene also nicht ein einziges Bit mit.
Sehr ordentlich. Aber was ist, wenn die Buchhaltung dem Marketing mal eine Datei schicken muss?
Dann brauchen sie einen Router, der zwischen diesen virtuellen Welten übersetzt. Das nennt man Inter-VLAN-Routing. Und damit man nicht für jedes einzelne VLAN ein eigenes physisches Kabel ziehen muss,
nutzt man diesen Router-on-a-Stick-Trick, ne? Richtig. Ein einziges dickes Kabel, ein Trunk-Port, leitet den Verkehr aller WLANs zum Router. Und damit nichts durcheinander kommt, bekommt jedes Paket ein spezielles Etikett, einen 802.1Q-Tag.
Der Router liest das Etikett, routet das Paket ins andere Netzwerk und schickt es mit neuem Etikett zurück. Sehr geordnet.
Ja, das hält das Netz stabil.
Aber was passiert eigentlich in so einem großen Gebäude, wenn ein Mitarbeiter unabsichtlich ein Kabel nimmt und es in zwei verschiedene Netzwerkdosen an der Wand steckt? Also im Grunde zwei Switches im Kreis miteinander verbindet.
Dann erlebst du das, wovor wirklich jeder Netzwerkadministrator Angst hat. Nämlich einen Broadcast-Sturm.
Einen Sturm?
Ja. Wie wir ja vorhin besprochen haben, haben IP-Pakete diese Lebensdauer, die TTL. Auf Schicht 2, bei den Ethernet-Frames, gibt es das aber nicht.
Oh Gott.
Wenn also ein ARP-Broadcast in so einen physischen Kreis gerät, flutet der Switch ihn an den anderen Switch, der flutet ihn zurück und das Paket vervielfältigt sich rasend schnell. Binnen Millisekunden kreisen Millionen von Paketen endlos im Loop.
Wahnsinn. Und die Hardware?
Die Prozessoren der Switches laufen auf 100% und die gesamte Firmeninfrastruktur bricht komplett zusammen.
Ein einziger falscher Stecker killt die ganze Firma. Wie verhindern wir das denn?
Mit dem Spanning Tree Protocol, kurz STP. Das ist quasi der Türsteher im Netzwerk. Die Switches kommunizieren miteinander, wählen einen Anführer, die Root Bridge, und dann berechnet STP den Baum aller möglichen Wege.
Und sobald es einen Kreis erkennt,
sperrt STP präventiv alle redundanten Leitungen ab. Der Türsteher stellt sich quasi vor den Port und sagt, hier gehen keine Daten durch. Das ist dann ein Alternate Port.
Und wenn die Hauptleitung kaputt geht?
Erst dann merkt STP das und öffnet den blockierten Port wieder als Ersatzweg.
Halt, stopp! Da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen und intervenieren.
Okay, schieß los.
Ich schaue mir diese zwei Seiten im Skript an. Einerseits blockiert STP extra Leitungen, um Schleifen zu verhindern. Andererseits wird auf der nächsten Seite Ether-Channel erklärt, wo ich bis zu 8 physische Leitungen bündeln soll, um mehr Geschwindigkeit zu bekommen.
Ja.
Wenn ich jetzt 8 Kabel zwischen 2 Switches stecke, um meine Bandbreite zu verachtfachen, greift dann nicht sofort STP ein und schaltet 7 dieser Kabel aggressiv wieder ab, weil es einen massiven Loop vermutet?
Das ist ein scheinbares Paradoxon.
Ja, über das sehr viele am Anfang stolpern. Aber die Technik löst das mit einer extrem cleveren Illusion.
Illusion? Wie das?
Ether Channel bündelt diese 8 physischen Leitungen logisch zu einem einzigen Konstrukt, und zwar bevor STP sie überhaupt analysieren kann.
Ah.
Wenn das Spanning Tree Protokoll dann auf die Topologie schaut, sieht es gar keine 8 einzelnen Kabel, es sieht nur eine einzige unglaublich dicke virtuelle Verbindung.
Keine Schleife, keine Blockade.
Genau, so bekommen wir massive Bandbreite, ohne den Schutz vor echten Loops zu verlieren.
Das ist wirklich elegant. Reine Täuschung auf logischer Ebene. Das erinnert mich irgendwie an diese Ausfallsicherung für Router, diese First-Hop-Redundanzi-Protokolle wie HSRP. Da wird doch auch getäuscht, oder?
Ganz genau. HSRP erzeugt eine Phantom-IP-Adresse. Stell dir 2 physische Router vor, die sich eine einzige Geister-IP teilen.
Okay, und die PCs schicken alles an den Geist?
Richtig, der aktive Router fängt die Pakete ab. Fällt ihm der Strom aus, merkt der Backup-Router das sofort, übernimmt die Identität des Geistes und leitet den Verkehr weiter.
Und die PCs merken absolut nichts davon. Sehr cool. So, jetzt haben unsere Daten das Standard-Gateway, diesen Router, lebend erreicht. Nun müssen wir über den Ozean.
Die Welt des Routings.
Wie findet ein Router in einem Bruchteil einer Sekunde den Weg von Berlin nach Tokio?
Er schaut in seine Routing-Tabelle, das ist quasi seine Landkarte. Er vergleicht verschiedene Wege anhand der administrativen Distanz, der AD. Das ist ein Maß für die Glaubwürdigkeit einer Route.
Also je niedriger, desto besser?
Genau. Ein direkt angeschlossenes Kabel hat eine AD von 0, das ist unschlagbar. Eine manuell eingetragene statische Route hat die 1. Dynamisch gelernte Routen über Protokolle wie OSPF haben zum Beispiel die 110.
Und man kann auch tricksen, ne? Mit Floating Static Routes.
Ja, man gibt einer Notfallroute einfach eine absurd hohe AD von beispielsweise 200. Sie dümpelt dann unsichtbar im Hintergrund und wird erst aktiv, wenn die guten OSPF-Routen plötzlich ausfallen.
Clever. Hier hatte ich übrigens beim Lesen einen echten Aha-Moment. Es geht um das End-to-End-Routing. Die Quellen sagen, wenn ein Paket um die Welt reist, bleibt die IP-Adresse, also Schicht 3, auf der ganzen Reise exakt identisch.
Richtig.
Aber die MAC-Adresse, Schicht 2, ändert sich bei jedem einzelnen Hop von Router zu Router. Warum ist das so?
Denk da einfach an ein Postsystem. Die IP-Adresse ist die Adresse, die mit Tinte auf den Briefumschlag geschrieben ist. Absender in Berlin, finales Ziel Tokio, die radierst du nicht aus.
Logisch.
Die MAC-Adresse hingegen ist das Nummernschild des gelben Postautos, das den Brief gerade transportiert. Das erste Auto fährt den Brief nur vom Briefkasten bis zur ersten Sortierstation.
Ah, und dort wird der Brief dann umgeladen.
Genau, in einen neuen LKW, also in einen neuen Datenframe, mit neuer Ziel-MAC, der ihn zum Flughafen fährt. Der Router reißt auf Schicht 2 den alten MAC-Header ab und klebt einen neuen drauf.
Während das IP-Paket im Inneren, der eigentliche Brief, völlig unangetastet bleibt. Ein fantastisches Bild.
Ja, das macht es sehr anschaulich.
Und die Routenberechnung zwischen diesen ganzen Sortierstationen macht dann OSPF?
Ja, Open Shortest Path First. Ein Link-State-Protokoll, das den Dijkstra-Algorithmus verwendet. Das funktioniert eigentlich ähnlich wie das Navi in deinem Auto. OSPF zeichnet eine Karte des Netzwerks, schaut sich die Bandbreiten der Verbindungen an, berechnet mathematisch den schnellsten Pfad zum Ziel.
Aber die Notizen warnen davor, dass OSPF massive Skalierungsprobleme bekommen kann. Da gibt es diese Formel n mal n minus 1 geteilt durch 2. Was hat es damit auf sich?
Das beschreibt das totale Chaos, wenn zu viele Router versuchen, sich gegenseitig auf dem neuesten Stand zu halten. Wenn 20 Router alle untereinander Nachbarschaften bilden, brauchst du plötzlich 190 gleichzeitige Verbindungen.
Das Netzwerk würde an seinem eigenen organisatorischen Traffic ersticken.
Genau. Und die Lösung ist der DR, der Designated Router.
Wie funktioniert der?
Stell dir einfach eine Schulklasse mit 20 Schülern vor. Wenn alle gleichzeitig durcheinander rufen, was sie am Wochenende gemacht haben, versteht niemand ein Wort.
OSPF wählt also einen Klassensprecher.
Exakt. Den DR. Wenn ein Router eine Info hat, schickt er sie ausschließlich an den Klassensprecher. Und der dreht sich um und verkündet es einmal geordnet an die restliche Klasse. Die Netzlast sinkt dramatisch ab.
Okay, unsere Route steht. Wir nähern uns dem Rand unseres Firmennetzes. Wir wollen ins Internet. Hier müssen wir Grenzen ziehen. Die Türsteher auf dieser Ebene heißen ACLs, Access Control Lists.
Das sind hochpräzise Filterregeln auf dem Router.
Standard-ACLs schauen nur auf die Quell-IP, ne?
Ja, aber viel mächtiger sind Extended-ACLs. Damit kannst du chirurgisch filtern. Wer ist der Absender? Das Ziel? Ist es TCP oder UDP? Port 80 für Webverkehr oder Port 22 für Fernwartung?
Und das heimtückischste Detail hierbei, am Ende jeder Liste steht ein unsichtbares, implizites Deny All, richtig?
Ein extrem wichtiger Punkt. Alles, was du nicht ausdrücklich in den Seilen davor erlaubt hast, prallt ganz unten an dieser unsichtbaren Wand ab und wird gnadenlos verworfen. Ohne Ausnahme.
Okay, die Sicherheit steht. Aber an dieser Grenze ins Internet müssen wir uns noch um das IPv-Adressenproblem kümmern. Wir haben intern diese privaten IPs aus dem RFC 1918, die 192.168er-Adressen.
Genau, die existieren millionenfach, dürfen aber nie ins echte Internet geroutet werden.
Also übersetzt der Router sie per NAT, Network Address Translation. Aber was mich völlig fasziniert, ist PAT, Port Address Translation. Wie ist das mechanisch überhaupt möglich, dass 100 Laptops mit privaten IPs gleichzeitig über eine einzige öffentliche IP-Adresse surfen?
Er nutzt die Ports als Durchwahlnummern.
Okay, erklär mal.
Stell dir ein großes Firmengebäude vor. Die Firma hat nach draußen ins öffentliche Telefonnetz genau eine einzige offizielle Hauptnummer. Das ist unsere öffentliche IP.
Mhm.
Drinnen gibt es hunderte Schreibtische. Das sind unsere privaten IPs. Wenn Meier von Platz 12 nun draußen beim Pizzadienst anruft, merkt sich die Anlage, aha, Meier von Platz 12 hat dort angerufen.
Und dann?
Die Anlage hängt an die Hauptnummer eine zufällige Durchwahl an. Sagen wir die 1444. Das ist der Port.
Der Pizzadienst sieht also nur die Hauptnummer plus die Durchwahl 1444.
Ganz genau. Und wenn der Pizzadienst zurückruft, sieht die Anlage am Empfang, ah, ein Anruf für die 1444. Mein Notizzettel sagt, das war der Schreibtisch von Meier.
Und sie stellt das Gespräch nahtlos ins private Netz durch? Wahnsinn!
Der Router tauscht bei jedem Paket den Port aus, führt eine gigantische Tabelle und entwirrt so tausende Verbindungen in Echtzeit. Das hat das Internet vor dem Adressenkollaps gerettet.
Wirklich beeindruckend. Und wenn eine Firma dann ihre Standorte über das öffentliche Internet verbinden will, nutzt sie VPNs, ne?
Ja, Side-to-Side-VPNs für ganze Gebäude, als läge da ein unsichtbares Kabel quer durchs Land. Oder Remote-Access-VPNs für den Laptop im Homeoffice. Alles verschlüsselt.
Spart Unsummen an Kosten für teure Standleitungen. Puh, okay. Wenn wir diese ganze Session nun zusammenfassen, was ist das große Bild?
Wenn du das nächste Mal eine Website öffnest, weißt du jetzt, was in dieser einen Millisekunde abläuft. Dein Rechner feuert einen ARP-Broadcast ab, fragt per DNS nach DHCP, initiiert den TCP-Handshake, die Pakete laufen über den STP-gesicherten Switch, werden am Gateway per NAT übersetzt.
Suchen sich via OSPF über springende MAC-Adressen ihren Weg um die Welt und müssen die strengen Filter der ACLs passieren. Es ist ein absolutes Wunderwerk.
Das ist es wirklich.
Aber ich möchte dich, der uns gerade zuhört, noch mit einem Gedanken entlassen, der weit über die Prüfungsnotizen hinausgeht. Wir haben ja gelernt, dass NAT und PAT eigentlich nur eine absolute Notlösung waren, weil uns die IPv4-Adressen ausgingen.
Richtig, ein Workaround.
Aber dieser Workaround bot uns versehentlich einen massiven Schutzschild. Weil unsere privaten IPs von außen nicht direkt sichtbar sind, prallen viele Angriffe einfach an dieser Übersetzungsanlage ab. Jetzt schalten wir aber global auf IPv6 um.
Oh ja.
Bei IPv6 bekommt plötzlich wieder jedes einzelne Gerät eine weltweit eindeutige, direkt aus dem Internet erreichbare öffentliche Adresse. NAT fällt weg.
Der Schutzschild verschwindet.
Genau. Wenn dieser versehentliche Schutzschild verschwindet, sind wir dann in der schönen neuen IPv6-Welt eigentlich völlig ungeschützt, wenn wir unsere Firewalls und ACLs nicht radikal neu überdenken. Denk mal darüber nach. Wir hören uns beim nächsten Mal.